Aha.
Hm? 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung.
Hallo zusammen und willkommen zu einem Podcast zu 10 Jahre WHO an der TU. Und ich spreche mit Dr. Ruth Schaldach, die eine Projektleiterin war der ersten Stunde. Wir hatten sie genannt Early Birds an der TU im Rahmen der WHO. Und das ist jetzt wirklich 10 Jahre her. Nächstes Jahr haben wir 10-jähriges Bestehen. Und deswegen kennen wir uns natürlich auch schon 10 Jahre. Und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir zusammen darüber reden, wie das war. Und deswegen, hallo Ruth.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Dodo. Es freut mich immer sehr, noch weiterhin mit der WHO zusammenzuarbeiten, selbst wenn das Projekt nun auch schon seit einer kleinen Weile beendet ist und der Startpunkt wirklich auch schon einige Jahre her ist. Denn wir waren ja die Ersten, die dort gestartet sind.
Und da wussten wir wirklich noch nicht, was das für ein Universum wird. Und darüber sprechen wir gleich mal sozusagen von ganz vom Anfang an, also gar nicht so sehr, was ist eigentlich der Inhalt von eurem Projekt, das Revival heißt, sondern vielmehr, wie waren so die Außenkonturen, wie hat das angefangen und wie kann man sich da im Nachhinein nochmal sozusagen zurückbesinnen, was ist da eigentlich passiert. Deswegen ist die erste Frage, die ich dir stelle, wie war deine Vorstellung, als du angesprochen wurdest? Mach doch mal so ein WHO-Projekt. Kein Mensch wusste, was die WHO ist. Wie war das für dich? Was hast du dir da so überlegt? Was waren so deine ersten Gedanken?
Also es war eine tolle Gelegenheit, um auch ein bisschen freier neue Lehrinhalte zu entwickeln. Und dazu zu sagen, also ich kam vorher aus dem Kontext bei der Technischen Universität in Hamburg. Da habe ich mich damit beschäftigt, die Lehre zu modernisieren oder eben auch die Lehre eben neu zu gestalten. Das waren jetzt Vorprojekte, die ja sich mit innovativen, interaktiven Konzepten beschäftigt haben im Bereich des Umweltingenieurswesens. Und dann war das eigentlich ein sehr guter Anschluss mit der WHO zusammenzuarbeiten, um dann diese Konzepte fortzuführen, weiterzuentwickeln und eben auch gerade in diesen ganzen Bereich der digitalen Lehre zu gehen. Also wie können wir Inhalte auch digital und einer großen Öffentlichkeit aus dem universitären Bereich heraus darstellen, diese vermitteln und dafür eben auch neue Methoden entwickeln und dadurch eben weiterzugehen, als nur die eigene Lehre innerhalb der Universität eben neu zu konzipieren, sondern eben auch gerade das tolle Wissen, was in der Universität stattfindet, die Diskussionen und aber auch halt die wichtigen Inhalte, gerade auch im umwelttechnischen Bereich und dies eben einer, großen Zielgruppe oder Öffentlichkeit eben dann auch einfach dazu bieten, dass sie eben auch von allen genutzt werden können.
Also das heißt, du hast mit digitalen Medien Lehre zu machen, war gar nicht so in deinem Erfahrungsbereich. War das das erste Mal dann, also für die WHO?
Also nicht ganz. Ich habe vorher mal während meines Studiums auch schon in einem, in einer Firma gearbeitet, die sich, wo ich so ein bisschen mit dafür verantwortlich war, so eine Art Online-Touren zu machen, bei denen eben bestimmte Umweltinhalte gezeigt wurden. Aber das war meine Erfahrung im digitalen Bereich, war nicht ganz so weitreichend. Ich komme eben eher aus der Neukonzeption von Lehre und diese innovativer zu gestalten oder eben auch Lernen in Gruppen mit einzuführen und so ein bisschen weg von einfach nur Frontalunterricht und dann eben Ankreuzprüfung, um das jetzt mal so ganz einfach darzustellen. Das ist so der Hintergrund und Startpunkt gewesen. Aber also das Projekt Revival, um das nochmal kurz zu benennen, das eben dort als eines der ersten Projekte einer der Early Birds gestartet ist. Das ist dann ein Projekt gewesen, bei dem wir eben eher in diesen digitalen Bereich dann eben auch gegangen sind.
Ach, oh. Aha.
War denn von Anfang an klar, wohin das geht mit Revival? Also das Ziel, war das so eindeutig oder war das einfach, wir fangen mal an und dann schauen wir mal?
Also in Teilen hatten wir schon ein sehr klares Ziel, aber es war ein sehr ambitioniertes Ziel. Um das genauer zu erklären, das Ambitionierte an dem Ziel war, dass wir global dazu beitragen wollten, bestimmte nachhaltige Praktiken aus der Universität raus in die Welt zu tragen, damit diese Praktiken, die dann, also das dadurch, dass das Wissen zugänglich ist, diese Praktiken angewendet werden und das eben zu globalen Veränderungen führt. Das war das große Ziel. Das ist halt sehr ambitioniert.
Cool.
Und ganz am Anfang, klar, waren wir erstmal nur ein kleines Projekt und haben mit einem überschaubaren Rahmen an Inhalten gestartet. Und diese wurden dann immer weiter ausgeweitet. Also es geht eben auch insgesamt nachhaltige Praktiken, aber auch um vielleicht in Gegenden, in denen bestimmte nicht so nachhaltige Praktiken schon dazu geführt haben, dass zum Beispiel Böden nicht mehr so fruchtbar sind, um das eben auch dann wieder zu beleben. Das steckt auch so ein bisschen mit im Projektnamen mit drin.
Ja.
Wir haben dann aber im Verlauf des Projektes auch gemerkt, dass dieses ambitionierte Ziel, wo wir auch eher an internationale Zusammenarbeit gedacht haben, dass wir auch ganz andere Zielgruppen angesprochen haben, an die wir vorher gar nicht gedacht haben. Das sind so Entwicklungen, die dann manchmal stattfinden innerhalb eines Projektes, ja. Was aber eher sehr positiv und freudig war, als dann zum Beispiel eine Schule auf uns zukam und meinten, hey, das sind ja die Geografieinhalte von unserer 12. Klasse. Und das, also ich hatte mir vorher jetzt nicht den Geografie-Lehrplan der 12. Klasse angeguckt, aber den haben wir dann wohl teilweise getroffen. Oder Kleingartensiedlungen in Deutschland haben auch sehr gerne auf unsere Inhalte zugegriffen, um vielleicht irgendwie sich Anleitungen zu holen, wie man Kompostklo baut oder wie eben man eine Regentonne gut bauen kann.
Ja, das sieht man auch, wenn man das Lernangebot sich anguckt. Das ist ja nicht nur in Deutsch, sondern ihr habt das wirklich in vielen Sprachen übersetzt. Das zeigt ja auch, dass ihr eben auch Zielgruppen hattet und bekommen habt, wo ihr das dann sprachlich angepasst habt. Zum Beispiel diese für viele hier in Europa nicht kennende Urdu, also das ist eine Sprache in Pakistan, ja. Und das Angebot gibt es eben in Deutsch, in Englisch, in Spanisch, in Französisch und eben Urdu. Und daran sieht man eben auch die Internationalität. Und wie war das? War das so, dass ihr sozusagen, ihr hattet ja mit Deutsch, wenn ich richtig erinnere, gestartet oder mit Englisch?
Als wir noch ein Early Bird waren und mit Revival starteten, begannen wir die Inhalte in Englisch zu produzieren. Hintergrund davon war auch, dass die Inhalte wurden von Studierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Lehrenden der TU erstellt oder auch teilweise haben wir Gastwissenschaftler eingeladen, vielleicht bestimmte Inhalte beizusteuern. Und da diese Zusammensetzung sehr international aufgestellt war, ist in dem Projekt unsere Arbeitssprache Englisch gewesen. Und die Übersetzung zurück, also für mich jetzt zurück, aber für die anderen natürlich nicht, die Übersetzung ins Deutsche fand erst im Nachhinein statt.
Ah.
Oh.
Aha.
Ich erinnere mich dran, du hast mir erzählt, dass du in einem Ferienhaus von deiner Familie auch eins dieser Projekte, die ihr in Revival auch veröffentlicht habt, dass du das selber auch mal gebaut hast. Wie war das?
Ja, also es hatte auch seine Vorteile an an diesem Projekt so maßgeblich beteiligt gewesen zu sein. Denn, um das nochmal kurz zu benennen, also ich bin keine Umweltingenieurin, ich komme eher aus den Geisteswissenschaften, bin Politikwissenschaftlerin, obwohl ich auch mal eine Tischlerlehre gemacht habe, war im Kontext dieses Ferienhauses es ganz praktisch für mich, dass ich dieses Wissen auch selbst anwenden und dann auch praktisch ausprobieren konnte. Ich habe dort eine Komposttoilette gebaut, bei der ich eben auch verschiedenes Wissen von der Revival-Seite mit genutzt habe. Ich habe dort auch ein Regenwassersammelsystem angelegt, bei dem ich auch verschiedene Seiten der Inhalte anwenden konnte. Und ganz aktuell baue ich jetzt gerade auch eine Pflanzenkläranlage, bei der ich auch mich auf manche Inhalte von der Revival-Seite stütze, aber mir natürlich auch noch weitere Unterstützung gesucht habe und noch mehr Wissen nachgeschlagen habe. Das ist also eine ganz aktuelle Anwendung.
Also wenn man dann auch noch sein eigenes Lernangebot nutzt, um seine eigenen lebensweltlichen Herausforderungen zu meistern, das finde ich natürlich am allerbesten. Und das ist auf jeden Fall eine Evaluation höchsten Grades. wenn man ein bisschen zurückguckt, also wenn du jetzt sozusagen 10 Jahre, wie war der Anfang, wenn wir jetzt mal sozusagen auf Revival gucken, als abgeschlossenes Projekt. An was erinnerst du dich besonders? Also gibt es Menschen oder Themen oder Situationen, an die du dich gerne zurückerinnerst?
Was mir besonders an dem Projekt gefallen hat, ist, dass wir, wie ich das vorhin auch schon erwähnte, in einem sehr internationalen Team zusammengearbeitet haben und auch Brücken schlagen konnten zwischen der wissenschaftlichen Arbeit von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, die dann auch wiederum mit Studierenden zusammengearbeitet haben und dort in als ein gemeinsames Projekt diese einzelnen Unterinhalte entstanden sind und es sehr integrativ stattgefunden hat. Wir haben zum Beispiel auch, ich glaube, 2 oder 3 Inhalte, da haben wir Schulklassen eingeladen und dann haben wir mit denen gemeinsam auch Inhalte erstellt. Und das ist ein Charakter bei der Produktion, den ich sehr genossen habe, dass wir sehr viele Menschen integrieren konnten, auch bei der Produktion des ganzen Projektes. Das sind schon, also das sieht man auch, wenn man bei uns auf die Website geht. Bei dem Team ist es eine sehr, sehr lange Liste von sehr vielen Menschen, die mit großem Engagement und Enthusiasmus sich dort eingebracht haben.
Ich finde, das spürt man total. Also die einzelnen Artefakte sind mit wirklich so viel Liebe gemacht. Da habe ich selbst als visuelle Gestalterin gar nicht so viel mit zu tun gehabt. Also ihr habt das weitgehend selbst umgesetzt. Das ist schon auch ganz schön toll zu sehen.
Ja, das war auch ein Feedback von den Beteiligten. Also wir haben auch als eine Linie der Inhalte, das sind Tricktechnik-Videos, die haben wir mit Stop-Motion-Technik gemacht. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung, dass wir es umgesetzt haben, dass Menschen, die sonst eigentlich eher im technischen Bereich, also aus den Ingenieurswissenschaften kamen, eben dort auch sehr kreative Videos umgesetzt haben. Das hat auch vielen sehr, sehr viel Spaß gemacht, da mal auch fachlich ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und eben andere Methoden zu entdecken der Vermittlung des Wissens und also nicht nur einfach ein Paper zu schreiben, sondern eben dann einen interaktiven Inhalt zu gestalten oder ein Berechnungstool zu programmieren oder eben auch ein Stop-Motion-Video zu produzieren.
Ja, das ist auch einfach toll, wenn das dann auch veröffentlicht wird und nicht nur für das Seminar als Abgabe für eine Note herhalten musste, sondern tatsächlich auch bis heute natürlich auf der Webseite zu finden ist. Das ist schon ganz schön besonders, diese Vielfalt auch. Und gibt es irgendeinen Teil, wo du sagen würdest, ja, das ist eigentlich mein Lieblingselement oder meine Lieblingsbild, Film, Text, Passage, irgendwas? Oder kannst du das schlecht sagen?
Also ich habe den Teil der Stop-Motion-Videos schon sehr lieb gewonnen. Da haben wir sehr, sehr viel Liebe reingesteckt. Und das ist für mich eine Form der Kommunikation, die wir sehr geschätzt haben und die allerdings auch unglaublich herausfordernd war. Also es ist gar nicht so einfach, komplexe Inhalte in unter 3 Minuten darzustellen, wofür man ansonsten eher ein ganzes Papier schreiben würde. Da hatten wir eine große Lernkurve, aber das war auch für uns ein großer Spaß, da ja, sich reinzufuchsen und eben in diesem Bereich auch tätig zu sein.
Wenn du jetzt anderen Projekten irgendwas mitgeben würdest, die fragen, soll ich mich für ein HU-Projekt bewerben, für Fördermittel aus der HU? Was würdest du dann sagen, also wenn jemand eine Frage hat, ob sich das lohnt oder ob da was irgendwie besonders ist, was könntest du dazu sagen oder würde dir dazu was einfallen?
Ich kann auf alle Fälle empfehlen, sich bei der HU zu bewerben und dort Projektideen ja, in diese HU-Familie aufgenommen zu werden, sage ich jetzt mal so. Denn also auf der einen Seite gab es für uns die Möglichkeit, sehr kreativ neue Formen der digitalen Lehre auszuprobieren. Und dann hatten wir den großen Vorteil, dass wir stark unterstützt würden von einem tollen Team. Zum Beispiel dir. Vielen Dank nochmal, Dodo, für die Unterstützung bei der Erstellung von einzelnen Inhalten oder eben auch die Hinweise und fachlichen Unterstützungshilfen, die wir hatten. Denn zum Beispiel haben wir dann Ideen gehabt, bei denen wir aber am Anfang noch gar nicht wussten, wie wir sie dann technisch umsetzen können. Aber wir haben uns dann schon auch an gewisse Punkte herangetraut, weil wir eben in diesem Umfeld verankert waren und dort auch diese Unterstützung einfach bekamen. Da war zum Beispiel auch sehr wichtig, dass wir bei regelmäßigen Treffen waren und also ein Beispiel ist, wir haben Rechner programmiert und da haben wir große Unterstützung gekriegt, um dies dann umzusetzen. Denn das war jetzt auch nicht, also wir sind kein IT-Projekt gewesen, aber konnten dann solche Inhalte auch umsetzen. Das war ganz, ganz toll, dass das dann eine Möglichkeit war.
Du bist ja inzwischen gar nicht mehr an der TU in Hamburg angestellt. Aber hast du denn noch Berührungspunkte zu Revival oder zu HU? Außer dieses Interview natürlich.
Das hätte ich jetzt sofort genannt, dass wir hier zusammensitzen. Ja, also es hat natürlich abgenommen, denn das Projekt ist jetzt schon seit einiger Zeit beendet, seit mehreren Jahren sogar. Aber wir stehen immer noch im Kontakt und wenn es auch um Veränderungen der Seite geht, bin ich auch immer bereit und stehe gerne für Rückfragen zur Verfügung.
Wünsche für das Projekt? Also hast du noch Überlegungen, was könnte eigentlich aus Revival werden? Das ist ein bisschen schwierig, weil das Projekt natürlich abgeschlossen ist. Aber hättest du sonst Wünsche für die Zukunft von Revival?
Was ich mir wünsche, ist, dass es weiterhin so läuft, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, dass die Inhalte auch ein gewisses Eigenleben entwickelt haben. Denn wir konnten auch beobachten, dass auf die Inhalte wird von anderen Webseiten zugegriffen. Menschen arbeiten mit den Inhalten und es wird weitergetragen. Das ist etwas, was ich mir wünsche, dass dies weiterhin so geschieht und eben auch die Ideen aufgegriffen werden und vielleicht auch verändert, verbessert, abgedatet werden. Und das Grundprinzip, Wissen über nachhaltiges Wissen weiter zu entwickeln und eben auch weiter zu tragen, aber eben dadurch dann auch anzuwenden. Also die Anwendung ist ja vor allem auch der große Punkt. Das wünsche ich mir für Revival.
Das klingt doch schon mal sehr gut. Ich vermute, nachdem es auch international wirklich immer noch viel genutzt wird, dass das weiterhin auch so ist. Darum werden wir uns kümmern. Und ja, liebe Ruth, alles Gute für dich. Und wir werden sicherlich das ein oder andere Mal wieder im Rahmen der WHO miteinander sprechen. Danke für die schönen Einblicke und das tolle Projekt, das ich immer noch sehr gerne auch anderen Leuten empfehle und als Vorbild darstelle, auch für zukünftige Projekte. Deswegen vielen Dank für dieses Gespräch und bis hoffentlich bald.
Ja, vielen Dank auch an dich. Und ganz zum Schluss möchte ich auch noch mal erwähnen, dass, was ich ja schon auch vorhin genannt habe, sehr, sehr viele Menschen an dem Projekt gearbeitet haben mit großem Enthusiasmus und ich jetzt allen noch mal auch dafür danken will, dass sie sich so eingesetzt haben, dass wir das überhaupt in dem großen Stil realisieren konnten.
Oh. Hm. Ah.